ein Großteil der produzierten V-Waffen, nahezu die Hälfte, funktionierte nicht. Das hatte verschiedenste Bedingungen und verschiedenste Gründe. Es gab Häftlinge, die unter schwierigsten, gefährlichsten Bedingungen Sabotage betrieben haben bei der Fertigung dieser Waffen. Ein Großteil lässt sich aber einfach auch auf die Produktionsbedingungen selbst zurückführen. Es handelte sich um Waffen, die eigentlich im ökonomischen Sinne von Spezialisten unter menschenwürdigen, adäquaten Bedingungen hätten produziert werden sollten. Es handelt sich aber beim Kronstein um eine Stollenanlage, in der sehr viele Menschen gezwungenermaßen in KZ-Bedingungen zur Fertigung dieser Waffen gezwungen wurden.
In dieser Folge von Geschichte Europas spricht Andreas Fröse über das KZ Mittelbau Dora. Der Leiter der Gedenkstätte berichtet von der Genese als Außenlager des KZ Buchenwald, spricht von den grausamen Haftbedingungen, in denen unter anderem die sogenannten Vergeltungswaffen produziert wurden, und erklärt, welche Herausforderungen sich die Gedenkstätte im aktuellen Rechtsruck, egal ob lokal, landesweit oder global gesehen, stellen muss. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge auch bei Ko-fi oder bei Steady. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Andreas für seine Spende bei PayPal. In den Shownotes gibt es eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird, und besonders möchte ich hier die Folge zum KZ Buchenwald hervorheben, als dessen Außenlager Mittelbau Dora während des Zweiten Weltkriegs ja begann. Herr Fröse stellt sich als neuer Gast zunächst vor und berichtet, wie er zur Beschäftigung mit Mittelbau Dora kam. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem August 2025.
Mein Name ist Andreas Fröse. Ich bin Historiker und leite die KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora in Nordhausen in Thüringen. Ich bin vom Haus aus Historiker. Ich habe Geschichte, Politik und Volkswirtschaft studiert. Das hat mich nach Konstanz und den Bodensee, nach Rom und nach Prag geführt. Und ich habe schon im Studium gemerkt, dass mich die Schnittstelle zur praktischen Geschichtsvermittlung reizt. Ich hatte mich im Studium schon heraus mit der NS-Geschichte befasst und habe auch Kooperationen, gemeinsame Projekte mit Studierenden zwischen der Uni und Museen, Gedenkstätten begleitet. Und das war ein Feld, das mich gereizt hat. Und letztlich hatte mich mein Weg auch schon recht früh in die KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora geführt. Damals war ich noch wissenschaftlicher Volontär und habe die Gedenkstätte aus einer Perspektive kennengelernt, die es mir ermöglicht hat, in viele Arbeitsbereiche hineinzuschnuppern. Ich war mit Forschungsprojekten vertraut, ich konnte in der Bildungsarbeit mitwirken, habe die Gedenkstätte auch aus der Perspektive der Sammlung, aus der Perspektive einer Sehenswürdigkeit, die sich im öffentlichen Raum positioniert, mitbegleiten dürfen. Und als dann das Volontariat zu Ende war, bin ich dann, wenn man so will, ausgerüstet mit dieser praktischen Ausbildung in andere Gedenkstätten gegangen. Zunächst nach Berlin, später dann auch nach Sachsen-Anhalt. Dann dort die Gedenkstätte Feldscheune-Isenschnippe-Gardelegen als Leiter mitbegleitet, mit aufgebaut. Und am Ende bin ich wieder zurückgekehrt und leite nun seit Anfang 2024 die KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora.
Wir werden auf jeden Fall nachher noch über die Geschichte und Gegenwart und auch vielleicht Zukunft der Gedenkstätte sprechen. Erst einmal sprechen wir aber über die Geschichte des Konzentrationslagers Mittelbau Dora. Und das ist im Vergleich zu anderen KZs recht spät eingerichtet worden und hat auch sonst einige Besonderheiten. Können Sie uns erstmal die Genese dieses KZs erläutern?
Das Besondere am KZ Mittelbau Dora ist die Tatsache, dass es recht spät entstanden ist. eigentlich zu einem Zeitpunkt, als militärisch gesehen alles schon längst entschieden war. Konzentrationslager gab es ja bereits schon recht früh. Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten wurden die ersten Konzentrationslager bereits im Jahr 1933 eingerichtet. Im Laufe der 30er Jahre hat sich das KZ-System verändert. Die Orte haben weitere Funktionen bekommen, sind auch verstetigter geworden. Mittelbau-Dora entstand in einer Zeit im Sommer 1943, als der Zweite Weltkrieg schon längst entschieden war. Anfang 1943 hat die deutsche Wehrmacht die Schlacht bei Stalingrad verloren und die alliierte Lufthoheit in Deutschland war schon längst verloren. Das heißt, militärisch gesehen gab es keine realistischen Möglichkeiten mehr, den Krieg zu gewinnen, aus deutscher Perspektive. Dennoch hat sich die deutsche Kriegsführung für einen anderen Weg entschieden. Wenige Wochen nach der Niederlage bei Stalingrad rief Goebbels in der berühmten Rede im Sportpalast in Berlin im Rahmen dieser Propagandaveranstaltung den sogenannten totalen Krieg aus. Und die Botschaft in dieser Rede war recht klar. Sinngemäß versuchte Goebbels zu vermitteln, dass es nach diesem Krieg keine Sieger und Verlierer geben würde, sondern nur Überlebende und Vernichtete. Also eine sehr starke dichotome Zuspitzung. Und ein Teil dieser des sogenannten totalen Krieges, wie er ausgerufen wurde, das war das Konzept des sogenannten Endsieges, der zu erreichen sein sollte durch eine Verstärkung der militärischen Anstrengungen. Die Kriegswirtschaft sollte noch intensiviert werden und ein Aspekt dabei war der Missbrauch, die Ausbeutung von KZ-Häftlingen in Zwangsarbeit für Rüstungsprojekte. Das war sozusagen der gesellschaftliche Rahmen, der die Voraussetzung für die Entstehung des KZ-Außenlagers Dora bei Nordhausen bildete. Ich rede jetzt bewusst vom KZ-Außenlager Dora, denn am Anfang handelte es sich um ein Außenlager des KZ-Komplexes Buchenwald. Die ersten 107 KZ-Häftlinge kamen aus Buchenwald am 28. August 1943 in Nordhausen an und wurden gezwungen, sich in ein Stollensystem, das in einem Berg bei Nordhausen, dem sogenannten Kronstein, sich befand, zu begeben. Warum ein Konzentrationslager in Nordhausen? Das hatte mit der Geografie zu tun und das hatte auch mit dem Kriegsverlauf zu tun. Ich sagte ja bereits, dass die deutsche Kriegsführung die Lufthoheit verloren hatte. Das heißt, wir hatten schon 1942, 1943 zahlreiche Luftangriffe von alliierter Seite auf Rüstungsbetriebe, auf kriegswichtige Anlagen, teilweise auch auf die Infrastruktur, um die deutsche Wirtschaft zu schädigen und um möglichst bald eine deutsche Kriegsniederlage herbeizuführen. Und die deutsche Kriegsführung reagierte darauf mit der Einrichtung eines speziellen Planungsstabes, der sich damit befasst hatte, kriegswichtige Einrichtungen, insbesondere Rüstungsbetriebe, möglichst unter Tage zu verlegen, um auf diese Weise geschützt vor alliierten Luftangriffen zu sein. Das ist das Konzept der sogenannten Untertageverlagerung oder auch kurz der Umverlagerung. Und notwendig dafür waren Einrichtungen, die sich unter Tage bereits befanden oder die in Berge, in Steinmassive eben hineingeschlagen werden konnten. Und bei Nordhausen ist man fündig geworden. Da gab es bereits seit den 1930er Jahren eine Stollenanlage, die damals auch schon für militärische Zwecke errichtet worden war. Die Idee war, dort ein unterirdisches Treibstofflager für militärische Zwecke einzurichten. Und diese Anlage bestand in großen Teilen schon. Und als es sozusagen im Laufe des Jahres 1943 die Anzahl der Luftangriffe immer weiter zunahm, konkret wurde die Heeresversuchsanstalt Peenemünde auf der Insel Usedom bombardiert, der Ort, an dem auch die V-Waffen entwickelt und vorangetrieben wurden. Als dort am 17. und 18. August 1943 alliierte Bomber diese Anlage zerstörten, wurde diese Anlage binnen weniger Tage von der Insel Usedom in den Südharz verlegt. Das bedeutete, dass auch der Produktionsprozess, die Herstellung dieser dieser Waffen durch KZ-Häftlinge in Zwangsarbeit von der Ostsee in den Südharz wandern sollten. Das gab den Ausschlag, dass eben nur wenige Tage später, eben genau 10 Tage später, am 28. August 1943, der erste Häftlingstransport aus Buchenwald in Nordhausen ankam. Wenn wir uns nun ein Konzentrationslager vorstellen oder einfach den Begriff hören, dann mag bei vielen ein Bild aufploppen von Baracken, von einem Zaun, Funktionsgebäuden. Das alles gab es jedoch in den ersten Monaten am Kohnstein noch nicht. Es gab ausschließlich diese Stollenanlage. Das heißt, die ersten Häftlinge, die dort ab Ende August 1943 ankamen, in dem ersten Transport aus Buchenwald und in zahlreichen weiteren Transporten, fanden dort keine Baracken vor. Sie fanden keine Infrastruktur vor. Das mussten die Häftlinge alles unter den Bedingungen von mörderischer KZ-Zwangsarbeit in den folgenden Monaten errichten. Die ersten Häftlinge waren gezwungen, die ganze Zeit über in der Stollenanlage zu bleiben. Ihre Hauptaufgabe bestand in schwerer, anstrengender körperlicher Zwangsarbeit, die Stollen und Querkammern zu vertiefen, weiter auszubauen und dieses unterirdische Treibstofflager zu einer Montagestätte für die sogenannten V-Waffen und für andere Rüstungsgüter umzubauen. Und das war eine Zwangsarbeit, das waren mehrere Schichten, es wurde immer gearbeitet, 12 Stunden, danach die andere Schicht in 12 Stunden. Ruhepause war kaum möglich, denn es gab keine Ruhemöglichkeiten. Es gab lediglich Querkammern, die sogenannten Schlafstollen, in die die Häftlinge eingepfercht wurden, in engsten, katastrophalen Bedingungen. Die Kammern waren hoffnungslos überfüllt. Es gab keine sanitären Einrichtungen. Die hohe Luftfeuchtigkeit, das hat alles dazu geführt, dass in diesen ersten Wochen, im Herbst und Winter 1943/44, zahlreiche Häftlinge in kürzester Zeit verstarben. Und ja, die meisten haben nur wenige Wochen in dieser Hölle von Dora, wie es in vielen Erinnerungsberichten von Überlebenden heißt, tatsächlich überlebt. Das eigentliche Barackenlager entstand erst ab Frühjahr, Frühsommer 1944. Und erst ab dann war es den Häftlingen möglich, den Stollen zu verlassen, in die Baracken verlegt zu werden. Und ja, dennoch war es weiterhin auch ein Konzentrationslager, ein Gewaltraum mit mörderischer Zwangsarbeit. Gerade diese ersten Wochen und Monate der Existenz des KZ-Außenlagers Doras zeigen im Rückblick ja die gnadenlose Brutalität, die einerseits ein Rüstungsprojekt mit kriegswirtschaftlicher Bedeutung militärisch, planerisch vorangetrieben wurde und wie der Tod vieler tausend Menschen billigend in Kauf genommen wurde. Es war kein Ort, an dem die Vernichtung durch Arbeit als Schlagwort Selbstzweck gewesen wäre, aber sie wurde billigend in Kauf genommen. Denn das Bewusstsein war da, es gab ja jederzeit weitere Häftlinge im Buchenwald und es wurden dann eben neue Häftlinge aus dem Hauptlager Buchenwald angefordert. Da lässt sich im Rückblick sagen, dass die Zahl der Häftlinge im KZ-Außenlager Dora binnen kürzester Zeit sehr schnell anstieg. 107 Häftlinge Ende August 1943. Im Herbst 1943 waren es schon mehr als 3000. Und um Weihnachten 1943 waren es schon mehr als 10.000 Häftlinge in diesem Außenlager. Die Spezifik, für die das KZ Mittelbau Dora stand, das war eben die KZ-Zwangsarbeit, insbesondere für die Rüstungsindustrie, die Verbindung zu Untertageverlagerungsprojekten und letztlich auch die rücksichtslose Ausbeutung von KZ-Häftlingen für die Produktion von Waffen, insbesondere die V-Waffen, die V1, die Flugbombe und die V2, die Angriffsrakete, hatten hohe Todeszahlen, allein auch schon bei ihrer Produktion. Die Charakteristik des KZ Dora hat sich im Laufe des Jahres 1944 verändert. Es kamen ab Frühjahr 1944 weitere Außenlager in der Region um Nordhausen, im Südharz, aber auch teilweise auf der Nordseite des Harzes hinzu, die an Industriestandorten entstanden. Das waren meistens Fabriken, die auch in Verbindung mit der Produktion der V-Waffen und anderer Rüstungsgüter verbunden waren. Und auch dorthin wurden KZ-Häftlinge verlegt, Außenkommandos, die auch dort in den Betrieben Zwangsarbeit als KZ-Häftlinge leisten mussten, sodass die Zahl der Häftlinge, die in der Region sich befanden, anstieg und auch die Verbreitung und die Dichte von Konzentrationslagern in der Umgebung von Nordhausen. Dieser Komplex, der im Laufe des Jahres 1944 entstand, wurde dann letztendlich im Oktober 1944 zu einem eigenständigen KZ-Komplex zusammengefasst. Beselbstständigt, unabhängig von Buchenwald. Und so entstand das KZ Mittelbau. Mittelbau ist ein Name, der sich von der Firma ableitet, die für die Rüstungsproduktion in der Stollenanlage verantwortlich war. Das war die Mittelwerke GmbH. Und ab Oktober 1944 sprechen wir eben von nicht mehr allein vom KZ-Außenlager Dora, sondern vom selbstständigen KZ-Komplex Mittelbau. Zu ihm gehörte ein Hauptlager, das vormalige Außenlager Dora, das nun Mittelbau 1 hieß, und rund 40 Außenlager in der Umgebung von Nordhausen. Wir haben es also letztendlich mit zwei Perioden, mit zwei Zeitabschnitten der KZ-Geschichte zu tun, dem anfänglichen KZ-Außenlager Dora und dem späteren selbstständigen KZ-Mittelbau. Deshalb heißt die Gedenkstätte heute auch KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora, um an diese beiden Phasen zu erinnern.
Was ich, wenn ich über Mittelbau Dora nachdenke, immer so faszinierend bis wirklich unglaublich finde, ist ja, ich meine, es wäre heute mit unseren technischen Mitteln ja schon eine enorme Herausforderung, eine Flugzeug- und Raketenfabrik in ein Bergwerk hineinzubauen. Natürlich hat man sich damals überhaupt nicht, das haben Sie geschildert, um irgendwelche Art von Sicherheit oder Bedingungen für die inhaftierten Arbeiter gekümmert. Aber dennoch, wie hat man das denn geschafft, das ans Laufen zu kriegen? Und können Sie da auch nochmal auf die Opfer eingehen, die ja auch dann die Arbeitenden, die Zwangsarbeitenden dort leisten mussten, um eben diesen Betrieb zu starten und aufrechtzuerhalten?
Ja, die Planungen, die Rüstungsproduktion unter Tage zu verlegen, die begann schon ab 1942. Es hatte also einen gewissen planerischen Vorlauf und das, wenn man so will, technisch-wirtschaftlich gesprochen, das Projekt am Kronstein hat ein besonderes Interesse, auch in Berlin und auch bezogen auf die gesamte Kriegsführung. Es gab auch einen regen Austausch und letztlich auch einen starken Druck, dieses, ja, nur technisch gesprochen, dieses Projekt eben möglichst schnell durchzubekommen. Am Ende hat es dazu geführt, dass am 31. Dezember 1943 die erste V2-Rakete, wenn man so will, vom Band gelaufen ist. Das war die Frist, die alle Beteiligten einhalten wollten und dabei letztendlich unter Billigung aller damit verbundenen Rahmenbedingungen ja so akzeptiert. Die Art und Weise der Zwangsarbeit war in, ja, es waren sehr, sehr harte Bedingungen. Also die Stollen mussten nicht komplett neu vorangetrieben werden. Ein Teil wurde erweitert. Aber der Schwerpunkt der harten Bergwerksarbeit bestand eben darin, die Kammern, die bereits vorhanden waren, zu vertiefen. Das vormalige Treibstofflager hatte gerundete Querkammern. Damals bestand die Idee, Tanks, riesige Tanks in diese Querstollen einzuziehen, um Treibstoffe dort zu lagern. Das war eine Bauweise, die ungeeignet war, um ja, Montagestätten in der unterirdischen Stollenanlage, um sie eben dafür zu nutzen. Und ja, es war eben letztlich verbunden mit schwerer körperlicher Zwangsarbeit, schwere Steine auf Grubenwagen zu entfernen. Es gab sehr viel Sprengung. Es gab natürlich keinen Arbeitsschutz. Das heißt, bei diesen Bergwerksarbeiten unter Tage kam es auch zu sehr vielen Unfällen, zu sehr vielen Verletzungen und ja, letztendlich auch zu sehr hohen Todesraten.
Und ohne da jetzt zu sehr in die Logik der NS-Machthaber reinzugehen, aber da wurden ja, ich habe gesagt, Flugzeuge und Raketen gebaut und das ist ja auch etwas, was Expertise benötigt. Also da muss ja auch dieser Verschleiß an Arbeitskräften, die auch irgendwie angelernt oder instruiert werden mussten, das muss ja dann auch dann dazu Schwierigkeiten geführt haben, wenn man eben dieses Ziel, da möglichst viele dieser sogenannten Wunderwaffen zu produzieren, durchführen wollte. Wurde das irgendwie mal reflektiert und versucht, da bessere Bedingungen zu schaffen oder war das einfach alles in dieser NS-Mordmaschinerie mit eingepreist?
In der Tat kamen da zwei Prinzipien zusammen, die sich in gewisser Weise auch gegenseitig blockiert haben. Auf der einen Seite war essentiell für das KZ-System die rassistische Hierarchie mit Blick auf die Gesellschaft, wie es die NS-Führung propagierte. Und das Bild, das ja seit 1933 in Deutschland fester Bestandteil des NS-Gesellschaftsbildes war. Dass es eben Menschen gab, die vermeintlich zur sogenannten Volksgemeinschaft dazugehörten und andere, die eben nicht dazugehörten. Mit Ausbruch des Krieges ab 1939 oder mit Beginn des Krieges kamen eben sehr viele Menschen in das KZ-System hinzu und auch in Zwangsarbeitslager gegen ihren Willen, die in diese sehr dichotome rassistische Logik des Einschließens und Ausschließens hineinpassten. Es war auf diese Art und Weise für die NS-Propaganda einfacher, sich von anderen symbolisch abzusetzen und zu sagen, die vermeintlichen deutschen Volksgenossinnen stünden eben über anderen Menschen, die nun militärisch besiegt seien und nun eben zur Zwangsarbeit ausgebeutet werden könnten. Da war dann auch die Rede von den sogenannten Arbeitsvölkern, insbesondere mit Blick auf das östliche Europa. Allerdings fiel dann im Laufe des Beginns der Ausbauphase des KZ-Außenlagers Dora und erst recht, als dann auch die Produktion der V-Waffen ab Anfang 1944 dort begann, den dortigen Verantwortlichen für diesen Arbeitsbetrieb unter KZ-Zwangsarbeitsbedingungen auf, dass es durchaus aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll wäre, diejenigen, die insbesondere mit den Montagearbeiten, mit den Feinfertigungsarbeiten in diesem Produktionsprozess verbunden waren, nicht unbedingt zu schonen, nicht unbedingt besser zu behandeln, aber zumindest an dieser Schnittstelle im Produktionsprozess dafür zu sorgen, dass diese Häftlinge, die an dieser Stelle arbeiteten, ja, etwas andere Bedingungen haben sollten als diejenigen, die eben in Sprengkommandos beim Vortrieb der Stollenkammern oder auch anderen Baustellen in der Umgebung von Nordhausen tätig waren. Es war also kein mildtätiger Akt der Menschlichkeit, sondern es war eine gewisse wirtschaftliche Notwendigkeit, wenn man so will, da eben durchaus bei der Anforderung der Häftlinge ein Bewusstsein dafür vorhanden war, dass nicht alle in diesen sensiblen Arbeitsbereichen eingesetzt werden konnten. Auf der anderen Seite haben natürlich die Häftlinge im KZ-Komplex oder im KZ-Außenlager Dora gemerkt, dass das einen Unterschied macht, in welchem Arbeitskommando sich einige Häftlinge befanden. Und so gab es auch dort einen gewissen Anreiz, möglichst in diese Produktionskommandos zu kommen. Das versuchten Häftlinge, indem sie sich als andere schon berufen, ausgaben, speziell für diese Art der KZ-Zwangsarbeit geeignet erschienen. Und auf der anderen Seite gab es auch innerhalb der Häftlingsgesellschaft Kontakte, Netzwerke von Häftlingen, die versuchten, ihren Mitkameraden eben zu helfen. Und die, sofern sie Einflussmöglichkeiten hatten, auf die Zuteilung von Häftlingen in einzelne Arbeitskommandos, diese eben auch mit nutzten. Letzteres war natürlich immer auch damit verbunden, dass im Gegenzug andere Häftlinge eben nicht in diese, in Anführungsstrichen, besseren Arbeitskommandos kamen. Das ist immer auch ein Umgang mit Mangel, mit begrenzten Ressourcen. Das ging immer einher mit dem Wissen, dass andere Häftlinge eben dadurch einen Mangel erlitten und unter Umständen schlechtere Überlebenschancen hatten. Das KZ-System insgesamt war auf diese Art und Weise ausgelegt. Es war die Perfidie, die die Lagerverwaltung gezielt einsetzte, um diesen Mangel in der Häftlingsgesellschaft zu nutzen, um die Häftlinge untereinander zu spalten, um Konkurrenzen entstehen zu lassen. Letztlich auch mit der Art und Weise der Zuteilung von Funktionen, beispielsweise eben das Einteilen in einzelne Arbeitskommandos, auch Häftlinge in gewisser Weise in Verbindung mit der Lagerverwaltung zu bringen, in sogenannten Funktionsposten einzusetzen. Eine Perfidie, die viele Häftlinge in sehr unangenehme Lagen brachte und bei Überlebenden teilweise auch lange nach ihrer Zeit des Überlebens, nach der Befreiung, bis ins hohe Alter mit einem Wissen zurückließ, dass sie unter Umständen nur deshalb überlebt hatten, weil andere im Gegenzug dadurch schlechtere Überlebenschancen bekommen hatten.
Beim Thema Vergeltungswaffen und Raketen müssen wir auch auf die Rolle von Wernher von Braun zu sprechen kommen, der sich ja nach Kriegsende sehr gut darin profiliert hat, von der Verantwortung für Zwangsarbeit und Tode sich gut zu distanzieren. Aber das zeigen ja auch neuere Forschungen. Er war in diesem Verbrechenskomplex Mittelbau-Dora ja wirklich sehr tief involviert.
In der Tat, Wernher von Braun ist einer der bekannteren Namen. Er war nicht der einzige Raketeningenieur. Es waren jede Menge Techniker, Ingenieure, die ja schon seit den 20er Jahren an Raketen forschten und eine gewisse Begeisterung dafür hatten. Letztendlich war das eine Lücke im Versailler Vertrag, die Raketenforschung den 20er Jahren in Deutschland schon begünstigt hatte. Denn Raketen waren vom Versailler Vertragssystem nicht begrenzt. Das war eine Technologie, die keiner Restriktion durch den Versailler Vertrag unterlag. Und ab den 30er Jahren gab es weitere Begeisterung für Forschung zur Raketentechnik und ja auch für den Einsatz dieser Raketentechnik für militärische Zwecke. Intensiver wurde es dann in den 40er Jahren, als die V-Waffen, insbesondere in diesem Fall die V-2, die Angriffsrakete, entwickelt, konzipiert wurde und in Mittelbau-Dora war auch vorgesehen, die Serienproduktion dieser V-Waffen zum Einsatz zu bringen. Werner von Braun hatte, wenn man so will, eine sehr lange Geschichte, eine sehr lange Verbindung als Ingenieur in Verbindung mit dieser Technologie. Und er hat dafür sehr viel in Kauf genommen und ja, in einer Form von Brutalität, von Rücksichtslosigkeit, die bezogen auf seine Person als Ingenieur diese Verbindung von Forschung und Verantwortung oder, wenn man so will, die Verbindung von Wissenschaft und moralisch-ethischen Rückkoppelungsfragen, ja, bezogen auf seinen Lebenslauf sehr deutlich macht. Er selber ist damit relativ einfach umgegangen, indem er vieles ausgeklammert hat. Und die andere Seite, die eben verbunden war mit seinem Einsatz für die deutsche Kriegswirtschaft, den Tod zahlreicher Menschen, die in der Produktion und letztlich auch durch den Einsatz der Raketen an den Kriegsfronten starben, das hat er alles billigend in Kauf genommen. Er kann nicht sagen, dass er es nicht gewusst hat. Es ist quellenbasiert verbürgt, dass er persönlich im KZ Buchenwald war und persönlich an der Auswahl von Häftlingen für die Transportkommandos ins KZ Außenlager Dora teilgenommen hat. Er selbst ist viel mit dem Flugzeug gereist und hatte so eine Art Itinerar, also ein Flugbuch, in dem er auch die Orte vermerkt hat, in denen er eben spricht also sehr viel dafür, dass er auch persönlich im KZ Außenlager Dora war und auf jeden Fall von den dortigen Produktions-, Überlebens- und Sterbensbedingungen gewusst hat. Er hat es im Nachhinein in den USA immer wieder auch bestritten, hat sich als ahnungslosen Menschen dargestellt, der nicht genau wusste, was in diesen Lagern, die ja irgendwo gewesen seien, stattfand. Es ist ja unglaubwürdig, dass er davon nichts mitbekommen haben will. Aber wie schon gesagt, Werner von Braun ist nur einer derjenigen, die als Ingenieure, Techniker, Wissenschaftler an diesem KZ-System mitgewirkt haben. Es waren noch viele andere, die dann auch teilweise nach 1945 in die USA mit ihm mitgegangen sind, andere in die Sowjetunion, einige wenige auch nach Frankreich. Die meisten dieser Wissenschaftler haben eine Biografie, die nahezu durchgeht und eben zwei Phasen hatte, eine vor 1945, eine danach. Und über die Phase vor 1945 haben die meisten eben nicht oder nur sehr beschönigend gesprochen.
Sie haben es am Anfang des Gespräches geschildert. Die Kriegslage war eigentlich schon aussichtslos. Ein Sieg war nicht mehr in Reichweite und auch der Name allein Vergeltungswaffen weist ja schon stark darauf hin. Hier ging es ja auch gar nicht mehr großartig um militärstrategische Erfolge. Hier ging es darum, noch möglichst viel dem Gegner Leid und Zerstörung hinzuzufügen. Nur mal auf diese Bau- und Konstruktionsbedingungen zurückzukommen. Wie viel Ausfall, wie viel Ausschuss war denn da produziert worden in diesen schrecklichen Bedingungen? Konnten die Arbeiter überhaupt das leisten, was man von ihnen erzwungen hatte?
Die Herausforderung beim Blick auf die Geschichte des KZ Mittelbau-Dora besteht darin, dass wir es häufig mit Propagandaaufnahmen, mit Inszenierungen zu tun haben, die der Öffentlichkeit glaubhaft machen wollte, dass es sich um eine funktionierende unterirdische Rüstungsfabrik gehandelt habe. Die sogenannten Vergeltungswaffen impliziert einfach als Begriff ja auch eine Täter-Opfer-Umkehr. Vergeltung heißt ja, dass die andere Seite eben mit dem Krieg begonnen habe und man ist ja nur dabei zu vergelten und zurückzuschlagen. Jedenfalls, wir haben es mit Inszenierungen und Propaganda auf vielen Ebenen zu tun. Allein schon die Begriffe, allein auch schon Propaganda-Fotos, die in der Zeit des KZ-Außenlagers Dora entstanden sind und auch die Berichte, die über die vermeintlichen Erfolge beim Ausbau dieser unterirdischen Fertigungsstätte und bezogen auf die Produktion dann verbreitet wurden, die zeichneten häufig ein beschönigendes Bild. Die Tatsache und das tatsächliche Bild sah anders aus. Ein Großteil der produzierten V-Waffen, nahezu die Hälfte, funktionierte nicht. Das hatte verschiedenste Bedingungen und verschiedenste Gründe. Es gab Häftlinge, die unter schwierigsten, gefährlichsten Bedingungen Sabotage betrieben haben bei der Fertigung dieser Waffen. Ein Großteil lässt sich aber einfach auch auf die Produktionsbedingungen selbst zurückzuführen. Es handelte sich um Waffen, die eigentlich im ökonomischen Sinne von Spezialisten unter menschenwürdigen, adäquaten Bedingungen hätten produziert werden sollten. Es handelt sich aber beim Kronstein um eine Stollenanlage, in der sehr viele Menschen gezwungenermaßen in KZ-Bedingungen zur Fertigung dieser Waffen gezwungen wurden. Die meisten hatten nicht die Ausbildung dafür. Es waren mörderische Rahmenbedingungen. Und je weiter das Jahr 1944 und auch 1945 voranschritten und auch der militärische Kriegsverlauf sich ja weiter zuspitzte, die Kriegsfronten rückten immer weiter ins Landesinnere vor, desto weiter gingen auch die Planungen bezogen auf die Stollenanlage voran. Es gab noch Pläne, weitere Querkammern, weitere Stollen zu errichten. Wenn wir uns die Pläne, was eigentlich noch baulich umgesetzt hätte werden sollen, anschauen, dann hatte das am Ende nichts mehr mit irgendwelchen realistischen ökonomischen Bedingungen zu tun. Es gab sicher Menschen, die vielleicht noch an den sogenannten Endsieg glaubten, überzeugt von der NS-Propaganda. Für andere mag es auch nur ein sich flüchten in Planungen gewesen sein. Das soll jetzt kein Versuch sein, die NS-Logik zu rechtfertigen. Hinzu kommt noch ein Aspekt, über den ich jetzt noch nicht gesprochen hatte. Wir haben jetzt sehr viel über Rüstungs- und Waffenproduktion gesprochen. Tatsache ist, dass bezogen auf den Gesamtkomplex des KZ Mittelbau mit dem Hauptlager Mittelbau 1 und den rund 40 Außenlagern vergleichsweise nur ein kleiner Teil der Häftlinge in der Rüstungsproduktion arbeiteten. Es gab auch an den Außenlagern sehr viele Arbeitskommandos, die in anderen Firmen hingesetzt waren. Generell in der alltäglichen Wirtschaft für verschiedenste Infrastrukturprojekte, für Baustellen. Das heißt, im Laufe der Zeit, im Laufe des Jahres 1944, ist dieser rüstungsmilitärische Aspekt in gewisser Hinsicht auch in den Hintergrund gerückt. Letztlich war die deutsche Kriegswirtschaft schon ab 1942, 43 auf die Ausbeutung von Kriegsgefangenen, von KZ-Häftlingen in Zwangsarbeitsbedingungen angewiesen. Doch das zeigt sich in dieser engen Region um Nordhausen herum, in der Dichte von KZ-Außenlagern, einem sehr engen Raum, dass ja auch die lokale, die regionale Wirtschaft ohne die Ausbeutung von Zwangsarbeitenden schon längst ja gar nicht mehr so lange wirtschaftlich fähig gewesen wäre.
Wir haben eben schon auf die Befreiung Ausblick genommen, aber bevor wir das machen, würde ich gerne noch kurz nachfragen, wie viele Menschen denn insgesamt in der Betriebszeit des KZs inhaftiert waren dort und wie viele davon diese Inhaftierung nicht überlebt haben?
Wenn man es die Gesamtzeit des KZ Mittelbau Dora, also mit den beiden Phasen des KZ-Außenlagers Dora und dem späteren selbstständigen KZ-Komplex Mittelbau anschauen, dann lässt sich sagen, dass zwischen August 1943 und der Befreiung im April 1945 mindestens 60.000 Menschen in diesen KZ-Komplex mit dem Haupt- und den vielen Außenlagern deportiert wurden. Davon hatte mindestens jeder Dritte nicht überlebt. Also mindestens 20.000 Menschen, die als Häftlinge ins KZ Mittelbau Dora deportiert wurden. Zur selben Zeit befanden sich im Hauptlager Dora, dem späteren Mittelbau 1, etwa 15.000 Menschen im Sommer 1944. Die Zahl der Häftlinge in den Außenlagern war sehr unterschiedlich. Es gab einige Außenlager mit gerade mal 15, 20 Häftlingen. Aber es gab auch Außenlager, in denen mehrere tausend Häftlinge eng zusammengepfercht waren. Die Existenz von KZ auf den Außenlagern in der Region war allgemein bekannt. Vermutlich werden es viele Menschen in der Region damals gewesen sein, die sehr wohl wussten, dass es sich lohnt, nicht mehr wissen zu wollen. Das Wissen war überall vorhanden. Und es sollte auch gar nicht geheim sein. In Elrich beispielsweise, bei einer kleinen Stadt in der Nähe von Nordhausen, gab es gleich zwei KZ-Außenlager und das größere Erich-Jüdes-Hütte befand sich direkt gegenüber des Bahnhofes. Das heißt, wer damals mit dem Zug in Erich ankam, hatte als erstes, noch bevor er den Bahnhof überhaupt erreicht hatte, direkt den Blick auf das KZ-Außenlager, auf den Eingangsbereich, auf das Lagertor. Das KZ-System war ein fester Bestandteil der damaligen NS-Gesellschaft und es war allgegenwärtig.
Dann schildern Sie uns auch jetzt gerne die Befreiung des KZ Mittelbau-Dora, wie die ablief und auch, was mit den Überlebenden passierte.
Ja, die Kriegsfronten rückten immer weiter ins Landesinnere von Westen, aber auch von Osten. Die Westalliierten rückten voran, die sowjetischen Truppen. Und im Frühjahr 1945 hatten US-amerikanische Truppen die Harzregion erreicht. Es gab in den Tagen, bevor die Bodentruppen Nordhausen erreicht hatten, einen alliierten Luftangriff auf die Stadt Nordhausen. Das waren britische Flieger, die einen Luftangriff, genauer gesagt zwei Luftangriffe am 3. und am 4. April 1945 auf die Stadt flogen. Und eine Woche später, am 11. April 1945, erreichten US-amerikanische Truppen die Stadt Nordhausen. Das erste, was sie in der Stadt entdeckten, das war das Außenlager Boelcke-Kaserne. Die Boelcke-Kaserne, eine, wie der Name schon sagt, militärische Einrichtung, eine Kaserne, die sich mitten in der Stadt befand, wurde im Januar als KZ-Außenlager eingerichtet. Ursprünglich war die Funktionsidee, dorthin die Häftlinge zu verlegen, die in Firmen in der Stadt zur Zwangsarbeit eingesetzt waren. Diese Kaserne ist sehr schnell zum zentralen Sterbelager des gesamten KZ-Komplexes Mittelbau geworden. Das heißt, die Häftlinge, die schon körperlich zu schwach, zu entkräftet waren und schon am Sterben waren, wurden gezielt in dieses KZ-Außenlager, in die Boelcke-Kaserne verlegt und dort sich selbst überlassen. Das war also ein Gebäudekomplex, in dem es sehr viele Tote gab oder Menschen, die gerade am Sterben waren. Und als die US-Truppen diesen Ort entdeckten, waren sie schockiert. Sie hatten auf ihrem Wege von Westeuropa ausgehend beim Voranrücken, beim Erreichen vieler Städte immer wieder Orte der NS-Verfolgung erreicht, hatten auch schon befreit, verschiedenste Lager, Zwangsarbeitslager, Kriegsgefangenenlager, Z-Außenlager, die Sterbende zwischen Toten und gerade noch lebenden Menschen, die sich dort völlig sich selbst überlassen, vernachlässigt, unterversorgt befanden. Das hat die amerikanischen Truppen zutiefst schockiert. Und sie haben die Bevölkerung der Stadt gezwungen, sich diesen Ort anzuschauen. Zunächst haben sie jedoch noch am selben Tag, am 11. April, auch das Hauptlager Mittelbau 1, das vormalige Außenlager Dora, erreicht am Stadtrand. Das Lager war nahezu leer. Es waren nur noch wenige hundert Häftlinge dort vor Ort, nämlich diejenigen, die in den Tagen zuvor nicht auf Räumungstransporte und Todesmärsche getrieben werden. Die meisten Überlebenden des KZ Mittelbau Dora wurden an anderen Orten befreit. Die meisten wurden zu Fuß auf mörderische Todesmärsche über den Harz in andere Himmelsrichtungen getrieben. Sofern sie diese überlebt hatten, wurden sie eben von alliierten Truppen an anderen Orten befreit. In vielen Fällen haben sie jedoch auch diese Transporte und Todesmärsche nicht überlebt. Eines der brutalsten Verbrechen in den letzten Kriegstagen wurde nördlich von Magdeburg verübt, in einer Kleinstadt namens Gardelegen. Dort trafen zufälligerweise um dieselbe Zeit im April 1945 zwei Todesmärsche aus unterschiedlichen KZ-Komplexen, nämlich aus einigen Außenlagern des KZ Mittelbau Dora und aus einem Außenlager des KZ-Komplexes Neuengamme zusammen. Binnen weniger Tage waren plötzlich mehrere tausend Häftlinge in dieser Stadt. Und dort wurden mehr als 1000 Häftlinge in eine Feldscheune gesperrt. Und das Gebäude wurde umstellt und von außen in Brand gesteckt. Das heißt, in der Nacht vom 13. auf den 14. April 1945 wurden auch noch einige hundert Häftlinge aus dem KZ Mittelbau Dora dort in Gardelegen ermordet und das nur wenige Stunden, bevor die alliierten Truppen auch diesen Ort erreicht hatten und die wenigen Überlebenden dieses Massakers befreien konnten. In Nordhausen selbst übernahmen die US-Truppen dann die öffentliche Verwaltung und ja, sie zwangen auch die Bevölkerung, die Toten des im KZ aus dem Lager Böcke-Kaserne auf einem neu angelegten Friedhof beizusetzen. Das hatte eine, ja, ursprünglich eine pädagogische Funktion. Es sollte der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür vermitteln, dass sie die Verantwortung, in diesem Fall wortwörtlich, die Verantwortung für die Verbrechen tragen, die mitten in ihrer NS-Gesellschaft verübt wurden. Und wenn wir uns die Zeit danach in den Jahren nach 1945 anschauen, wie die Stadt Nordhausen mit der Geschichte des KZ Mittelbau-Dora umgegangen ist, dann gab es immer wieder auch Versuche, die Geschichte von der Stadtgeschichte zu entkoppeln. Beispielsweise, ja, dieses Lager befand sich ja am Stadtrand von Nordhausen, aber nicht in der Stadt. Beispielsweise auch bezogen auf den alliierten Luftangriff auf die Stadt, der in der Tat auch Teile der Böcke-Kaserne traf. Ja, so hielt sich eben in der Stadt auch die Geschichte, dass ja die alliierten Piloten mit durch den Abwurf ihrer Bomben die Häftlinge im KZ aus dem Lager Böcke-Kaserne ermordeten. Die Alliierten konnten natürlich aus der Luft nicht sehen, dass es sich um ein KZ-Außenlager handelte. In ihrer Wahrnehmung war das ein militärischer Komplex, der eben nicht gekennzeichnet war, durch ein Rotes Kreuz beispielsweise. Insofern ist das alles, wert das jeglicher Grundlage, aber bezogen auf die Stadt Nordhausen und diesen Teil ihrer Stadtgeschichte lässt sich an vielen Stellen immer wieder zeigen, dass es Versuche gab, ja, sich von diesem Teil der Stadtgeschichte zu distanzieren. Das ist aber auch kein Spezifikum der Stadt Nordhausen. So Ähnliches findet sich auch in vielen anderen Städten, in denen sich Konzentrationslager befanden, sodass eben die NS-Geschichte und die enge Verbindung zwischen der Stadt und diesem verbrecherischen Teil ihrer Geschichte erst später mühsam wieder entdeckt wurde.
Das ist ja jetzt sozusagen die gesellschaftliche Aufarbeitung. Ich habe auch in anderen Folgen schon öfters über Nachkriegsprozesse gesprochen. Und auch da wurden ja nach der Befreiung der Konzentrationslager Gerichtsprozesse abgehalten. Wie sah das im Mittelbau-Dora aus?
Es gab einige Prozesse, die insbesondere von US-amerikanischer Seite angestoßen wurden. In den Dachauer Prozessen gab es auch Verfahren, die sich auf Verbrechen im KZ-Komplex Mittelbau bezogen. Da gab es auch einige Verurteilungen. Allerdings ist dann die Zuständigkeit militärisch gesehen von der US-amerikanischen auf die sowjetische Verwaltung übergegangen, bedingt durch den Zuständigkeitswechsel in den jeweiligen Zonen. So lässt sich sagen, dass diese frühen Prozesse, 1946, 47, die Dachauer Prozesse mit vergleichsweise wenigen Verfahren und wenigen Urteilen endeten. Vor allem waren sie ausschließlich auf uniformierte Täterschaft bezogen. Sie richtet sich ausschließlich gegen Angehörige der SS im dortigen Lageralltag. Es waren auch einige Prozesse gegen Funktionshäftlinge mit dabei. Überlebende traten dort auch als Zeugen auf, aber es war letztendlich ein vergleichsweise kleiner Teil von Täterschaft, der dort beleuchtet wurde. Der ganze Bereich von Mittäterschaft aus der Bevölkerung heraus spielte bei den Dachauer Prozessen keine Rolle. Im Laufe der Zeit, der Jahrzehnte danach, gab es noch einige, ja, Folgeprozesse, auch dann später in deutscher Gerichtsbarkeit. Es gab in Essen beispielsweise Ende der 60er Jahre noch Prozesse gegen SS-Angehörige aus dem KZ-Komplex Mittelbau. Das waren einige wenige Verfahren, die teilweise ja von engagierten Staatsanwaltschaften, von engagierten Menschen vor Ort vorangetrieben wurden. Und so lässt sich rückblickend auch bezogen auf den KZ-Komplex Mittelbau-Dora sagen, dass nur ein sehr kleiner Teil der Menschen, die dort im uniformierten Wachdienst an Verbrechen mitgewirkt haben und erst recht fast niemand aus der umgebenden Bevölkerung, aus den Betrieben, die Häftlinge zur Zwangsarbeit eingesetzt und ausgebeutet hatten, sich jemals vor Gericht verantworten mussten. Hinzu kam noch, dass ab den 50er, 60er Jahren in der DDR ein Geschichtsbild gezielt ausgebaut wurde, das an nationalsozialistische Verbrechen erinnerte, das auch die vergleichsweise frühe Gründung von Gedenkstätten förderte, allerdings ein sehr einseitiges Bild auf die Verantwortlichkeit für NS-Verbrechen warf. Es war dort immer die Rede von den Faschisten, es war dort immer auch die Rede von Kontinuitäten der Fingerzeig in Richtung Westdeutschland. Die erste Dauerausstellung, die dann ab 1966 zur Geschichte des KZ Mittelbau in Nordhausen eingerichtet wurde, hatte auch den sehr plakativen Titel Die Blutspur führt nach Bonn. Es ging bei diesem Geschichtsbild auch sehr darum, die DDR als Staat, als Siegerin über den Faschismus zu etablieren und für einen differenzierten Blick auf Mittäterschaft aus der Bevölkerung heraus, auf Kontinuitäten von Biografien nach 1945, die auch ja in der DDR natürlich vorhanden waren, war in diesem sehr einseitigen Bild kein Platz. Das war auch für die Bevölkerung vor Ort ein ja sehr willkommenes Angebot, sich am Aufbau dieser sozialistischen Gesellschaft ja zu beteiligen. Denn es war ein sehr bequemes Einladungsangebot, ihre Geschichte und ihre Funktion von 1945 ja letztendlich weniger kritisch oder auch gar nicht zu betrachten. Und darüber wurde eben nicht mehr gesprochen. Auch dann gab es eben den Frieden, den Sozialismus und die Kontinuitäten, so wie es in der DDR propagiert wurde, gemäß dem offiziellen Geschichtsbild, die waren eben ausschließlich in der Bundesrepublik zu finden. Das heißt natürlich nicht, dass alle Menschen in der Region eins zu eins diesem offiziellen Geschichtsbild geglaubt haben und dass nicht alles, was propagiert wurde, 100% eins zu eins auch so ausschließlich geglaubt wurde. Das heißt auch nicht, dass in der Bundesrepublik wiederum alles ja schon sehr früh aufgearbeitet worden wäre. Dort hatten wir wiederum die Situation, dass Gedenkstätten vergleichsweise spät entstanden und anfangs erst stille Orte waren. Es waren Friedhöfe, an denen noch keine kritische Bildungsarbeit eben stattfand. In der Bundesrepublik war es ja sehr mühsam, waren es die Bewegungen der späten 70er, frühen 80er Jahre, die Graswurzelbewegungen, die Geschichtswettbewerbe des Bundespräsidenten, lokale Initiativen, Geschichtswerkstätten, die in den 80er Jahren mühsam, auch unter heftigen Widerständen in ihren Städten und Gemeinden vor Ort, ja, NS-Verbrechen, die Existenz von Kriegsgefangenen, von Konzentrationslagern wieder thematisierten. Insofern ging das einfach über viele Jahrzehnte hinweg mit einem geteilten Geschichtsbild zu tun. Das hat aber natürlich wiederum bezogen auf Nordhausen und auf die historisch-kritische Aufarbeitung der KZ-Geschichte die Folge gehabt, dass in den 90er und 2000er Jahren, als die Gedenkstätte eben neu konzipiert werden musste und dann 2006 mit der Eröffnung der neuen Dauerausstellung im neuen Museumsgebäude, ja, wichtige Grundlagen der, ja, des gesamten Umfangs der KZ-Geschichte und wichtige Teilaspekte zum ersten Mal, ja, der Öffentlichkeit vermittelt wurden. Da gab es einige Kämpfe, auch einige herausfordernde Momente. Inzwischen ist es in der Hinsicht ein bisschen ruhiger geworden. Es hat sich vieles etabliert. Auch die KZ-Forschung, die Erforschung der Geschichte der Konzentrationslager hat einige Fortschritte erreicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Vieles ist nun auch zur quellengesicherten Erkenntnis gereift, was einfach an Wissen in den 80er, 90er Jahren in dieser breiten Quellenbasis noch nicht vorhanden war. Dennoch sind wir nun wieder in der Situation, dass wir es mit einem verstärkten Geschichtsrevisionismus, mit rechtsextremistischen Strömungen vor Ort, mit dem Erstarken der AfD und anderer Kräfte zu tun haben, die wiederum auch die kritische Geschichtsarbeit, die Gedenkstättenarbeit, die Erinnerungskultur in Nordhausen, aber auch in anderen Regionen Thüringens und auch bundesweit vor neue Herausforderungen stellen und sie letztlich auch bedrohen.
Wenn ich jetzt, ich bin ja Geschichtslehrer, mit einer Klasse zu Ihnen kommen würde, was könnten wir sehen, was könnten wir uns anschauen, was sind Ihre Bildungsangebote jetzt im Moment und darüber hinaus, wenn es nicht die Schulklasse ist, sondern andere Interessierte, was kann man da bei Ihnen sehen?
Mittelbau-Dora ist heute ein Lernort, ein Bildungsort. Es gibt sehr viele Informationen vor Ort für Einzelbesucherinnen, aber auch für Gruppen, für Schulklassen, für Erwachsenegruppen. Sehr differenziert auch nach Klassenstufen, sehr individuell auf den jeweiligen Gruppenbesuch angepasst. Die KollegInnen der Bildungsabteilung stimmen sich gezielt mit den LehrerInnen, mit den Schulklassen ab, fragen nach gewünschten Themenschwerpunkten, fragen nach der Dauer des zeitlichen Aufenthaltes, wie viel Zeit sie mitbringen können und möchten, um sich der Geschichte dieses historischen Ortes zu widmen. Es ist also möglich, sich auf ganz vielen Ebenen in ganz viele Teilbereiche der Geschichte dieses Ortes zu vertiefen. Zu sehen ist an diesem Ort ja, sind die baulichen Überreste. Die Baracken, die größtenteils aus Holz waren, sind nicht mehr vorhanden. Wir haben seit einigen Jahren ein konzeptionelles Projekt zur Gestaltung des Außengeländes, um ja, Fundamente, die teils noch vorhanden sind, teils überwuchert sind, wieder sichtbar zu machen. Es gibt noch einige bauliche Überreste von Steingebäuden. Insbesondere ist das Krematorium noch erhalten als Gebäude zentraler Trauer- und Gedenkort. Seit 2006 gibt es ein modernes Museumsgebäude mit einer Dauerausstellung und mit Seminarräumen. Es gibt parallel zur Erarbeitung der Dauerausstellung sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch umfangreiche Bildungsmaterialien entstanden. Wir haben zu sehr vielen Biografien von Überlebenden des KZ Mittelbau-Dora Informationen. Wir können uns mit Menschen auseinandersetzen, mit ihren Lebensläufen vor ihrer Deportation ins Konzentrationslager, mit ihrer Zeit dort und auch mit der Frage, wie sie nach ihrer Befreiung mit diesem Teil ihrer Lebensgeschichte umgegangen sind und wie sie wieder in irgendeine Form eines sonstigen normalen Lebens zurückgefunden haben. Es lässt sich sehr viel auch auf biografischer Ebene zur Geschichte dieses Ortes sagen. Was uns leider immer schwieriger und seltener noch ja, möglich ist, das ist die direkte Begegnung mit Überlebenden. Insgesamt haben wir noch zu einem guten Dutzend Überlebender Kontakt seitens der Gedenkstätte. Es gibt auch noch Überlebende, von denen wir bis heute nichts wissen. Allein in den letzten Monaten haben wir Kontakte zu zwei Überlebenden, die schon jenseits der 100 sind, beziehungsweise waren, einer ist jetzt vor kurzem auch gestorben, gefunden. Dennoch gibt es ja auch zu Überlebenden, die in den letzten Jahren ja von uns gegangen sind, sehr viel Bild- und Videomaterial. Es gibt einige, die Interviews gegeben haben, also nicht nur in Anführungsstrichen Schriftquellen hinterlassen haben, sondern uns auch im Bild erhalten sind und in, ja, es gibt diese Interviews zum sich anschauen. Es ist für Schülerinnen und Schüler möglich, sich mit den konkreten Menschen auseinanderzusetzen, aber natürlich auch mit der Täterschaft, mit der Frage, wie war es denn möglich, in so vergleichsweise kurzer Zeit an diesem Ort arbeitsteilig diese Verbrechen zu begehen? Wer wirkte daran mit? Und wenn wir überhaupt den Begriff Täterschaft nutzen, wie ist er zu nutzen? Was gehörte dazu? Dann ist es auch nur ein kleiner Schritt, um sich ja anzuschauen, wer in diesem KZ-Komplex mitwirkte, ja, welche Dimension es bezogen auf die Stadt, auf die Region hatte. Und durch diese kritische Auseinandersetzung mit den historischen Quellen, mit Biografien, mit der Ereignisgeschichte, ja, ist es letztendlich möglich, sich auch Fragen an unsere heutige Gegenwart zu stellen. Was hat das alles von vor 80 Jahren mit mir, mit uns heute zu tun? Welche Formen von ja, Bedeutung der Geschichte sind heute noch allgegenwärtig? Wie gehen wir heute mit diesen Orten um? Was, ja, was leiten wir für uns aus der Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus auch für heute ab? Bis hin zur Frage, wie gehen wir mit Kontinuitäten des Rassismus, mit aktuellem Rechtsextremismus um? Und idealerweise gehen dann die Schülerinnen und Schüler oder auch die Erwachsenen aus diesen Gruppen vielleicht auch mit mehr Fragen, mit Antworten wieder zurück und ja, etwas wacher, aufmerksamer auf aktuelle, gegenwärtige Tendenzen zu blicken, mit denen wir es heute zu tun haben.
Und da sind Sie ja, wenn ich das mal so sagen darf, im Bundesland Thüringen ja in einer ganz besonderen Situation. Nicht nur wegen des allseits bekannten Politikers einer bestimmten Partei, der ja eine Erinnerungskulturwende um 180 Grad fordert.
Ja, inzwischen muss man sagen, leider ist es ja eine Entwicklung, die bundesweit natürlich von großer Bedeutung ist. Es ist nicht alleine ein, in Anführungsstrichen, Thüringen-Problem oder das recht kleine Problem, das sich in Ostdeutschland ausschließlich verorten lässt. Aber in der Tat, in Thüringen und auch in vielen anderen ostdeutschen Ländern hatte die AfD, wobei es nicht unbedingt nur an der Geschichte dieser Partei festzumachen ist, sondern es sind einfach gesellschaftliche Strömungen, die dort schon recht früh sehr erstarkt waren. Und das merken wir auch im Kontakt mit Besucherinnen und Besuchern. Der Landesverband Thüringen, der AfD, ist ja schon seit 2021 als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Inzwischen gibt es ja auch andere Einstufungen in anderen Bundesländern, auch auf Bundesebene seit Mai diesen Jahres. Konkret merken wir das im Dialog, im Austausch mit BesucherInnen, dass es durchaus ja, in Führungen beispielsweise. Es finden täglich 2 Einzelbesuchsführungen statt. Für kann man sich anmelden. Da kommen also die Menschen, nehmen daran teil, die einfach den Ort an diesem Tag individuell besuchen. Und dort gibt es auch immer wieder Auseinandersetzungen, Provokationen. Es gibt Äußerungen über die sozialen Netzwerke. Es gibt E-Mails, die uns erreichen. Es gibt auch, ja, Schändungen des Ortes. Es gibt Schmierereien. Es gibt Aufkleber mit rechtsextremistischen Inhalten. Versuche sozusagen, das Außengelände in gewisser Hinsicht zu vereinnahmen, auch einzuschüchtern, Wegmarkierungen zu hinterlassen. Der autochthone Rechtsextremismus in der Region ist eine der großen Herausforderungen, die wir vor Ort haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr viele Menschen, für die der Besuch von Gedenkstätten wichtig ist, die meinen Kolleginnen und auch mir zusprechen und selber auch, ja, uns mitteilen, dass es für sie sehr wichtig ist, gerade jetzt Gedenkstätten zu besuchen, um dem Rechtsdruck, den wir seit vielen Jahren verstärkt spüren, etwas entgegenzusetzen. Und Gedenkstätten insgesamt, ausgehend von den Erfahrungen, die wir vor Ort in Mittelbau-Dora machen, aber auch das, was ich von KollegInnen aus anderen Gedenkstätten höre, sind schon sehr gefragt. Die Meldezahlen sind auch Monate im Voraus, ja, sehr hoch. Es gibt viele Menschen, die diese Orte besuchen wollen, die Bildungsangebote wahrnehmen wollen. Aber in der Tat, es ist ein Klima, das sich in den letzten Jahren zum Schlechteren verschoben hat. Und was mir vor allem Sorge bereitet, das ist die Tatsache, dass es auch aus demokratischen Parteien und aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft Tendenzen gibt, sich in irgendeiner Weise mit diesen rechtsextremistischen Tendenzen zu arrangieren, sie zu dulden. Und immer noch die Rede ist, Menschen inhaltlich mitzunehmen, inhaltlich stellen zu wollen. Dann sind das Dinge, wenn man diese Situation vor Ort in Thüringen im Alltag erlebt, da kann man nur den Kopf schütteln. Um diejenigen, die sozusagen noch am Kippen sind oder gerade wegzukippen drohen, die noch zu erreichen. Wir können leider nicht 100% erreichen, das ist richtig. Es wäre schön, wenn, das fanden wir als Gedenkstätten noch nie realistisch gesehen. Wir erreichen aber noch sehr viele Menschen und wir haben immer noch großen Zuspruch. Es ist ja nicht so, dass mit dem Ende der direkten Zeitzeugenschaft und ja dem Abschied von den Überlebenden der direkte Kontakt zu den Familien verschwunden wäre. Im Gegenteil, wir hatten jetzt zum 80. Jahrestag der Befreiung rund 200 Angehörige vor Ort. Die dritten, die vierten, teilweise sogar schon bald die fünften Generationen. Menschen, die das KZ Mittelbau-Dora aus Erzählungen ihrer Vorfahren kennen, als Teil ihrer Familiengeschichte kennen und die jetzt im Frühling zum ersten Mal den Ort auch besucht haben. Und rein biologisch gesehen wird die Zahl der Angehörigen über die nächsten Generationen hinweg zunehmen. Das heißt, auch die Bedeutung der Orte wird zunehmen und die Verbände, die sich organisiert haben in vielen Ländern, von den nächsten Generationen der Familienangehörigen begleitet werden, die wird es auch weiterhin geben. Wir werden also weiterhin als Gedenkstätten im internationalen Austausch, im Kontakt mit Familien stehen. Und das wird natürlich den Blick etwas ändern, wenn wir nicht mehr die direkten Überlebenden, die direkten Zeugen der NS-Verbrechen befragen können. Aber es wird weiterhin Jahrestage geben. Es wird weiterhin internationale Begegnungen geben. Und es wird weiterhin auch sehr aufmerksame Blicke von internationaler Seite auf Deutschland geben. Wie Deutschland und wie in den einzelnen Bundesländern mit den Städten umgegangen wird. Thank you.